HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Die Türkei heute ist nationalistischer, die Türkei heute ist konservativer, die Türkei heute ist religiöser.
Es sind Menschen eingesperrt, angeblich, weil sie Terroristen sind. Die freie Meinungsäußerung gibt es nicht mehr, freie Medien gibt es nicht mehr, Versammlungsfreiheit gibt es nicht mehr. Das heißt, es wird immer schlimmer.
Die Polizei hat mein Haus durchsucht, als ich gerade nicht da war. Dann bin ich monatelang untergetaucht, habe mich versteckt. Irgendwann war mir klar, dass ich so nicht weiterleben konnte und bin nach Deutschland geflohen. Wenn ich zurück in die Türkei muss, werde ich sofort eingesperrt.
Wenn ich das mit einem Wort beschreiben müsste, wäre das natürlich Angst. Angst vor den Entwicklungen in der Türkei, aber auch Angst vor den Auswirkungen, die die Entwicklung in der Türkei auf unser gesellschaftliches Zusammenleben hier in Deutschland haben wird.
Also ich selber würde zum Beispiel sagen, ich bin türkisch. Also ich kann das nicht verleugnen. Meine Mutter ist türkisch, mein Vater ist türkisch. Aber ich liebe Deutschland fast mehr als die Türkei, also so von der Gesellschaft her.
In dieses Deutschland kommt morgen der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, eingeladen von Bundespräsident Steinmeier. In ein Deutschland mit Menschen türkischer Abstammung, die hier geboren sind, aber auch in ein Deutschland, das geflohenen türkischen Wissenschaftlern und Intellektuellen eine Zuflucht bietet. In ein Deutschland mit Erdogan-Anhängern und Erdogan-Kritikern verschiedener politischer Richtungen. Erdogan ist zum Staatsbankett geladen, bei dem einige Politiker fehlen werden, übrigens auch Kanzlerin Merkel. Erdogan wird aber auch in Köln die Zentralmoschee des türkischen Islamverbandes DİTİB eröffnen, so heißt es, obwohl DİTİB-Vertreter in der Öffentlichkeit weiter bestreiten, ein verlängerter Arm der türkischen Regierung zu sein. Eben das bestreitet auch die Union Europäisch-Türkischer Demokraten, UETD, mit Hauptsitz ebenfalls in Köln. Viele andere sehen die UETD sehr wohl unter Erdogans Einfluss, so wie DİTİB auch, und inzwischen wird UETD vom Verfassungsschutz beobachtet. Die türkische Polizei wiederum hat mittlerweile eine App freigeschaltet, mit der Erdogan-Gegner in aller Welt schnell und unkompliziert angezeigt werden können. Erdogan scheint allgegenwärtig zu sein. Und das ist vor allem für die bedrohlich, die vor ihm geflohen sind, weil sie unter seiner Präsidentschaft nicht mehr frei denken, sprechen und forschen konnten. Militärs, Intellektuelle, Wissenschaftler, Schriftsteller. Sie werden der Türkei auf dem Weg in die Zukunft fehlen. Sie sind jetzt hier in Deutschland, in der größten türkischen Diaspora, im Exil. Staatsbesuch im Exil, willkommen in einer anderen Türkei, haben wir deswegen getitelt und fragen, in welche deutsch-türkische Community kommt Erdogan? Wie versucht Ankara in Deutschland Einfluss zu nehmen? Und wer floh vor seinem Regime und wie können diese Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen hier weiterarbeiten? Beginnen wir mit dem Blick aus Istanbul. Auf wen wird die Türkei verzichten müssen? Christian Buttgereit berichtet.
Wenn Erdogan und Merkel am Freitag ihre gemeinsame Pressekonferenz halten, will er kritische Fragen stellen. Can Dündar, ehemaliger Chefredakteur der ehemals regierungskritischen Zeitung Cumhuriyet, ist wohl der bekannteste türkische Exilant in Deutschland. Ein Istanbuler Gericht hatte Dündar wegen Geheimnisverrats zu 5 Jahren und 10 Monaten Haft verurteilt. Sein Vergehen? Er hatte in der Cumhuriyet eine Reportage veröffentlicht, die belegen sollte, dass der türkische Geheimdienst Waffen an islamistische Rebellen in Syrien lieferte. Bevor das Berufungsgericht die Strafe als zu milde kassierte, verließ der heute 57-Jährige die Türkei. In der Türkei könnte ich jetzt nichts tun. Vom Gefängnis aus können wir unsere Stimme nicht erheben. Ich werde zurückkommen, wenn Gesetz und Recht wieder gelten. In Berlin gründete Dündar das Online-Portal Özgürüz, übersetzt Wir sind frei, und schreibt Kolumnen, unter anderem für die Zeit. Nicht frei ist Dündars Ehefrau Dilek. Obwohl rechtlich nichts gegen sie vorliegt, hat ihr der Staat den Pass abgenommen und verweigert ihr die Ausreise aus der Türkei. Auch dazu hätte Dündar wohl eine Frage an Präsident Erdogan. Azle Erdoğan hat mit dem Staatschef außer Nachnamen und Nationalität wenig gemeinsam. Die 51-jährige Istanbuler Schriftstellerin stand vor Gericht, weil sie die Terrororganisation PKK unterstützt haben soll, indem sie für einen Tag symbolisch die Chefredakteurin einer kurdischen Zeitung war. 5 Monate saß sie im Gefängnis, der Prozess dauert noch an, aber zu ihrer eigenen Überraschung wurde ihre Ausreisesperre aufgehoben. Die erste Reise führte sie vor einem Jahr zunächst nach Paris und dann zur Verleihung des Erich-Maria-Remarque-Friedenspreises nach Osnabrück.
Morgens am Flughafen bei der Ausreise, da hatte ich schon heftiges Herzklopfen und meiner Mutter war ganz schlecht. In Paris wurde ich als VIP empfangen. Ich habe mit dem französischen Kulturminister zu Abend gegessen. Es ist alles sehr widersprüchlich.
Eine Rückkehr in die Türkei war für die Schriftstellerin zu gefährlich, obwohl sie große Sehnsucht hat. Seitdem lebt sie in Frankfurt, wo sie ein Stipendium im Rahmen des Programms Städte der Zuflucht angenommen hat. Stadt der Zuflucht für Kemal Kocatürk und seine Familie ist Berlin. Der Theaterschauspieler und Regisseur wurde nach dem gescheiterten Militärputsch 2016 aus dem städtischen Ensemble geworfen. Grund waren offenbar Äußerungen in sozialen Netzwerken, die als regierungskritisch gewertet wurden, was sich für einen Künstler an einer städtischen Bühne nicht gehört. Für Kocatürk ein weiteres Zeichen dafür, wie es um Kunst und Kultur in der Türkei steht.
Kunst und Kultur waren in diesem Land schon immer Stiefkinder der Politik. Aber diese Regierung würde die am liebsten ganz abschaffen. Was übrig bleibt, ist bloß Pseudokultur.
Nach einem Gastspiel in Berlin entschied sich die Familie umzuziehen. Mittlerweile gehen die Kinder in Berlin zur Schule, seine Frau gibt Musikunterricht und Kemal Kocatürk will nächste Woche seine eigene Theaterakademie eröffnen. Während die Kocatürks einigermaßen unbehelligt in Berlin leben können, stehen Journalisten wie Can Dündar und sein Kollege Heiko Badert unter Polizeischutz. Denn die Angst vor Erdoğan und seinen Anhängern konnte Can Dündar auch auf dem Weg nach Berlin nicht abschütteln. Wenn man Journalist in einem Land wie der Türkei ist und einem Herrscher wie Erdoğan gegenüber kritisch eingestellt ist, dann muss man mit allen Konsequenzen rechnen, ins Gefängnis zu werfen oder sogar getötet zu werden. Diesem Schicksal wollten auch etwa 1200 Diplomaten und einige Dutzend türkische Soldaten entgehen, die in Deutschland Asyl beantragt haben. Deutschland ist dabei nicht nur Fluchtpunkt für Anhänger von Demokratie und Meinungsfreiheit. Die türkische Regierung wirft Deutschland vor, ein sicherer Hafen für Terroristen zu sein. Gemeint sind Kader der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK, aber auch Anhänger der Gülen-Bewegung, die von der türkischen Regierung für den Putschversuch verantwortlich gemacht wird. So vermutet die Türkei, dass sich mit Adil Öksüz, einer der mutmaßlichen Drahtzieher des Putschversuchs, in Berlin versteckt. Auch das dürfte bei Erdogans Deutschlandbesuch zur Sprache kommen.
Christian Buttgereit aus Istanbul über einige, die die Türkei verlassen haben, weil sie dort nicht mehr frei leben und arbeiten konnten. Seit dem Putschversuch 2016 müssen auch türkische Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen fürchten, abgehört, zensiert oder gar verhaftet zu werden. Die Säuberungsaktionen des Staatspräsidenten können jederzeit greifen. Das hat Folgen für die Wissenschaftler, für die Wissenschaft, für die Türkei und für Deutschland. Professor Kader Konuk, Direktorin des Instituts für Turkistik an der Universität Duisburg-Essen. Guten Tag.
Guten Abend, Frau Fuhrmann.
Wen treffen denn die Säuberungsaktionen in der Wissenschaft besonders?
Besonders diejenigen, die die Friedenspetition von Januar 2016 unterschrieben haben. Und da handelte sich um mehr als 1100 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den Geistes- und Sozialwissenschaften, die sich vor allem gegen das militärische Vorgehen gegen die kurdische Zivilbevölkerung im Winter 2015 gewehrt haben und die Friedensverhandlungen mit der kurdischen Bevölkerung wieder eingefordert haben. Das wurde als zu regierungskritisch eingestuft. Und all diejenigen, die diese Friedenspetition im Januar 2016 unterschrieben haben, aus den Wissenschaften, werden damit bezichtigt, Pseudowissenschaftler zu sein und inzwischen auch vor Gericht gebracht mit der Anklage, dass sie die terroristische Propaganda mit fördern würden. Das heißt, es ist vor allem diese Gruppe, die in der Türkei Berufsverbot erhalten hat. Die Hälfte der Unterzeichner haben Berufsverbot erhalten. Und ihnen werden die Zugänge zu Forschungsgeldern, zu der Lehre inzwischen gekappt. Und es gibt in der Folge eigentlich keine Forschungsfreiheit mehr in der Türkei. Ungefähr 150 dieser Unterzeichner der Friedenspetition befinden sich inzwischen schätzungsweise in Deutschland. Und um diese Gruppe kümmern wir uns vor allem.
Das heißt, die haben auch überwiegend keinen Job mehr in der Türkei, wenn sie denn überhaupt noch arbeiten und dort leben können oder auch ausreisen. Das ist ja auch noch unsicher. Und freies Denken in der Wissenschaft ist in der Türkei damit überhaupt nicht mehr möglich?
Richtig. Ich würde das durchaus so behaupten, dass die Wissenschaftsfreiheit und die Meinungsfreiheit stark eingeschränkt, wenn nicht sogar aufgehoben ist. In den Geistes- und Sozialwissenschaften kann man sich das jetzt so vorstellen, dass diejenigen, die nicht vom Berufsverbot und dem Reiseverbot betroffen, noch nicht davon betroffen sind, also die Hälfte der Unterzeichner, noch versuchen, an den Universitäten entweder offen noch Widerstand zu leisten und sich darum zu kümmern, dass die nächste Generation der Studierenden noch ein Gefühl der Freiheit in der Forschung erhalten kann, aber erwarten allerdings tagtäglich das eigene Berufsverbot. Mhm. Das Prozedere ist noch nicht aufgehoben worden. Nichts ist seit dem Putschversuch wieder rückgängig gemacht worden. Das Reiseverbot wie auch das Berufsverbot für die Hälfte der Unterzeichner besteht weiterhin.
Mhm. Wie können dann die Wissenschaftler, die jetzt nach Deutschland gekommen sind, Frau Konuk, hier weiterarbeiten? Sie haben eine Exilakademie gegründet. Wie läuft das?
Es gab schon vor der Gründung der Akademie im Exil andere Versuche, hier in Deutschland geflüchtete Wissenschaftler aufzunehmen. Und das war eigentlich in der Folge der Flucht aus Syrien. Die Alexander von Humboldt Stiftung hat hier in Kooperation mit anderen Organisationen die Philipp-Schwarz-Initiative begonnen, die genau für gefährdete Wissenschaftler eben einen Ort in Deutschland, eine Gastinstitution in Deutschland finden sollten. Dieses Programm läuft auch weiter und ist sehr erfolgreich. Aber da sich seit 2016 verstärkt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der Türkei nach Deutschland gekommen sind, haben wir versucht, einen anderen Zugang dazu zu finden und versucht, die Kohorten von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu schaffen, die gemeinsam in der Emigration im Exil noch arbeiten können und somit die Brücke in das Heimatland noch weiter wahren können. Also wir haben uns eigentlich orientiert an dem historischen Beispiel der New School in den Staaten, an der jüdisch-deutschen Emigration, vor allem in die Staaten, wo an der New School die University in Exile in den 30er Jahren ins Leben gerufen wurde, um zu ermöglichen, dass die Wissenschaftsbeziehungen, die Wissenskulturen weiter in der Emigration erhalten bleiben können und dort wieder fruchtbar gemacht werden. Das Ähnliches ist ja auch in der Türkei selbst passiert. Mhm. 1933 wurde die Darül Fünun, also die osmanische Hochschule, geschlossen und die moderne, säkularisierte Istanbul-Universität gegründet. Das hieß dann, dass 40 Wissenschaftler aus Deutschland, von denen die meisten Immigranten waren, die gerade vom Berufsverbot im Nationalsozialismus betroffen waren, an der Istanbuler Universität aufgenommen wurden und dort eine moderne türkische Universität mitgegründet haben. Und
an diesem Beispiel haben wir uns orientiert. Das werden wir ja nachher noch vertiefen, dieses Thema, weil es da interessante Parallelen gibt, Frau Konuk. Sind Sie denn jetzt, also erstmal die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, aber auch Sie selbst mit dieser Initiative hier vor Attacken des türkischen Regimes auf die Freiheit der Wissenschaft sicher?
Der sogenannte verlängerte Arm Erdogans betrifft uns natürlich auch. Und der ist nicht nur sichtbar seit dem Putschversuch, sondern war eigentlich denjenigen, die regierungskritisch gearbeitet haben in den letzten Jahrzehnten sogar, mussten immer mit den Besuchen von Konsulatsvertretern bei Vorträgen und Konferenzen rechnen. Das war eigentlich schon gang und gäbe. Das hat sich aber seit dem Putschversuch stark nochmal verstärkt. Wir haben in der Akademie im Exil jetzt insgesamt 14 Wissenschaftlerinnen eine Möglichkeit gegeben, 2 Jahre lang weiter in Deutschland zu forschen. Darüber werden von der Volkswagen Stiftung vor allem gefördert und ein neues Residenzprogramm. An der Freien Universität werden wir jetzt starten mit insgesamt 8 weiteren Wissenschaftlerinnen, die zum kritischen Denken arbeiten werden. Und das wird von der Mellon Foundation, von der US-amerikanischen Mellon Foundation gefördert. Und dort wollen wir nochmal ganz kritisch nicht nur auf die Türkei gucken, sondern überhaupt über die Wissenstradition des kritischen Denkens im europäischen Kontext nochmal nachdenken. Also wir rechnen weiterhin mit Beobachtungen und auch Denunziationen in der türkischen Presse, aber dass wir die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler lassen sich nicht von ihrer Arbeit abhalten.
Professor Kader Konuk, Direktorin des Instituts für Turkistik an der Universität Duisburg-Essen, über die türkischen Wissenschaftler in Deutschland und wie ihnen hier geholfen wird. Vielen Dank bis hierhin. Wir sprechen gleich noch einmal über die Wissenschaftler, die vor über 80 Jahren von Deutschland in die Türkei flohen, 1933. Sie haben es eben schon kurz angesprochen. Die neue Exilakademie von Kader Konuk ist nur eine Initiative, mit der in Deutschland im Exil Lebenden geholfen werden soll. Wir haben jetzt schon von mehreren gehört, aber es gibt noch eine, schon 1997. Beschloss Frankfurt, sich dem internationalen Netzwerk der Städte der Zuflucht anzuschließen. Politisch verfolgte Schriftstellerinnen und Schriftsteller können mit Stipendium und Wohnung in Frankfurt leben und arbeiten, wie im Moment, wir haben es vorhin schon kurz gehört, die türkische Physikerin, Journalistin und Schriftstellerin Asli Erdoğan.
Sie sagen, was sie denken, verleihen ihrer Meinung künstlerisch Ausdruck, denken quer. Und für all das werden sie verfolgt. In vielen Ländern der Welt müssen Künstler und Schriftsteller Strafen fürchten, weil sie sagen, was ihrer Meinung nach gesagt werden muss. Was bei uns als einfache Meinungsfreiheit durchgeht, ist dort ein Grund für staatliche Verfolgung. Um diesem Zustand entgegenzuwirken und den verfolgten Künstlern und Schriftstellern eine Zuflucht zu bieten, gründete das Internationale Schriftstellerparlament 1993 das Programm Städte der Zuflucht. Inzwischen wurde daraus eine unabhängige Organisation, die eng mit internationalen Künstler- und Autorenverbänden wie beispielsweise dem PEN zusammenarbeitet.
Die Anwärter, die es da gibt, die kommen über PEN International, sind sozusagen geprüft. Und dann werden die den einzelnen Städten vorgeschlagen, Kandidaten, und die Städte überlegen sich dann, welche Kandidaten vielleicht passen.
Das erklärt Anita Jafari vom Frankfurter Verein Litprom. Sie betreut die Schriftsteller und Künstler, die im Zuge des Stipendiums Stadt der Zuflucht nach Frankfurt kommen. Eine sehr exklusive Aufgabe, denn neben Frankfurt zählt in Deutschland nur noch Hannover zum Netzwerk. Weltweit sind es insgesamt 68 Städte, 2/3 davon in Skandinavien. In Frankfurt wird das Stipendium von der Buchmesse bezahlt. Es soll den Autoren den Rücken frei halten, damit sie in Ruhe schreiben können. Die Stadt stellt eine Wohnung zur Verfügung und übernimmt die Krankenversicherungskosten. Anita Jafaris Aufgaben gehen aber weit über das Administrative hinaus.
Dann muss man natürlich gucken, wie hoch ist der Bedarf auch an Kontakt. Manche sind ganz froh, dass sie in Ruhe schreiben können. Manche brauchen auch ein bisschen die Ansprache, den Kontakt, das Soziale.
In Frankfurt fanden über das Netzwerk schon russische, kubanische und iranische Literaten Zuflucht. Aktuell die türkische Schriftstellerin Asli Erdoğan. In der Türkei werden ihr Propaganda für eine illegale Organisation, Mitgliedschaft bei einer illegalen Organisation und Volksverhetzung vorgeworfen. Für ihre regierungskritischen Äußerungen saß Asli Erdoğan dort schon 4 Monate im Gefängnis. Im Oktober 2017 konnte sie zur Buchmesse ausreisen und so das Stipendium in Frankfurt antreten. Damit wurde Asli Erdoğan zu einer von 170 Autorinnen und Autoren, denen das Netzwerk Städte der Zuflucht bisher helfen konnte. In der Stadt der Zuflucht angekommen, stellen sich die Künstler und Schriftsteller dann aber oft ganz existenzielle Fragen, weiß Anita Jafari.
Es waren auch schon Phasen, also wo wir dann auch überfordert waren mit dem Umgang mit eben diesen depressiven Phasen, weil das ist existenziell dann auch, das ist immer die Frage, was mache ich mit meinem Leben, wo will ich hin, ja, wo kann ich hin?
Damit die Künstler zumindest für den Moment wissen, wo sie sein und arbeiten können, gibt es das Netzwerk Städte der Zuflucht mit Frankfurt und den 67 anderen Städten.
Themenglatt über Asli Erdoğan und ihr Stipendium in Frankfurt im Rahmen des internationalen Netzwerkes Städte der Zuflucht. Staatsbesuch im Exil, willkommen in der anderen Türkei, der Tag in HR2 Kultur. Bülent Mumay ist türkischer Journalist, leitete eine linksliberale Tageszeitung und die Online-Redaktion der Hürriyet. Auf Druck der türkischen Regierung wurde er entlassen, nach dem Putschversuch 2016 für einige Tage verhaftet, mit dem Verdacht der Mitgliedschaft in der Gülen-Organisation. Er schreibt unter dem Titel Brief aus Istanbul regelmäßig in der FAZ über die Veränderungen in seiner Heimat. Hier ein Auszug.
Wir Türken mögen es nicht, wenn man sich in unsere Angelegenheiten einmischt. Bei uns lautet eine Redewendung, unsere Nabelschnur durchtrennen wir selbst. Uns gefällt es nicht, wenn jemand uns ein Etikett anhängt oder uns in Kategorien einsortiert. Gibt es ein Problem bei uns, braucht das niemand an die große Glocke zu hängen. Nötigenfalls tun wir das schon selbst. Bei Gott, wir sind eine Nation, die sich ihrer selbst bewusst ist. Von dieser Sensibilität spreche ich nicht ohne Grund. Der Report des amerikanischen Thinktanks Freedom House aktivierte diesen Zug aufs Neue. Laut Freedom of the World 2018 steht die Türkei jetzt auf der Liste der unfreien Länder. In den Vorjahren war uns bescheinigt worden, teilweise frei zu sein. Was es bedeutet, auf der Liste der freien Länder zu stehen, haben wir sowieso nie erfahren. Jetzt aber spielen wir in der untersten Liga, gemeinsam mit Syrien, Sudan und Eritrea. Dem Report zufolge ist die Türkei das Land, in dem die Freiheiten innerhalb der vergangenen 10 Jahre am stärksten beschnitten wurden. Nicht, dass wir das nicht gewusst hätten. Wir sind ja wohl nicht darauf angewiesen, von den Amerikanern zu erfahren, in was für einer Phase wir stecken. Tagtäglich erleben wir die Realität am eigenen Leib. Das war auch nach Veröffentlichung des Reports nicht anders. Der Staat setzte seine Unterschrift weiter unter Maßnahmen, die zeigen, wie verdient der Platz auf der Liste der unfreien Länder ist. Um in der Liga der unfreien Länder mit Verbot belegt zu werden, muss gar keine Politik im Spiel sein. Der Staat untersagte ein von Studenten in den Semesterferien organisiertes Musikfestival. Warum? Ganz einfach. Das Festival, auf dem weder Alkohol noch Zigaretten verkauft werden sollten, wurde verboten, weil es Anreiz zum Konsum von Alkohol und Tabakwaren schaffe. Bemühen Sie sich gar nicht erst, diesen Satz zweimal zu lesen und einen Sinn darin zu suchen. Auf Druck einer islamistischen Stiftung verweigerte die Präfektur von Istanbul aus dem genannten absurden Grund 15.000 Studenten die Genehmigung, sich in den Ferien zu vergnügen. Es ist eben gar nicht so einfach, ein unfreies Land zu sein.
Bülent Mumay, ein Auszug aus seiner Kolumne Brief aus Istanbul aus der FAZ, der Tag in HR2 Kultur. Es gab eine Zeit, da liefen die Fluchtbewegungen in die Gegenrichtung. Deutschland 1933. Als Hitler an die Macht kam, suchten zahlreiche deutsch-jüdische Wissenschaftler einen sicheren Ort für Leben und Arbeit und fanden ihn in der Türkei. Caroline Kleinert ist diesen Fluchtweg nachgegangen und hat dafür mit Nachkommen deutscher Türkei-Emigranten gesprochen. Zum Beispiel mit Silvia Giese, der Tochter des Altphilologen Gerd Rohde, und mit Edzard Reuter, dem Sohn des Kommunalpolitikers und späteren Berliner Oberbürgermeisters Ernst Reuter. Der war vor den Nationalsozialisten zunächst nach Großbritannien geflüchtet, bekam dann eine Anstellung in der Türkei angeboten und holte bald auch seine Familie dorthin, die in Deutschland zurückgeblieben war.
Und wir sind dann, meine Mutter und ich, tatsächlich mit dem Orient Express über Belgrad und Sofia nach Istanbul gereist. Sagen wir mal, ab Belgrad wandelte sich dieser normale europäische Zug in ein balkanesisches Dorf, wenn Sie wollen, mit farbenprächtig gekleideten Frauen und Männern, bäuerischen Typen, die ihre Hühner dabei hatten und ihr Picknick, ihr Brot zu essen und ihren Tee tranken. Das war dann schon richtig die Farbigkeit des Orients.
Als die Emigranten Mitte der 30er Jahre in dem für sie unbekannten Land ankommen, ist die junge türkische Republik kaum mehr als 10 Jahre alt. In dieser kurzen Zeit hat Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk eine große Anzahl tiefgreifender Reformen durchgesetzt.
Die Atatürkische Revolution bedeutete, dass das Land, das nun über viele Jahrhunderte seinen ganzen Blick nach Süden und nach Osten gerichtet hatte, jetzt plötzlich europäisch werden wollte.
Einer der wichtigsten Ansatzpunkte der gesellschaftlichen Umgestaltung ist das Bildungssystem. Die alten islamischen Lehranstalten werden geschlossen. An ihrer Stelle werden moderne Hochschulen nach europäischem Vorbild aufgebaut. Die Lehrkörper bestehen größtenteils aus deutschen Flüchtlingen. Als die Verträge der neuen Professoren unterzeichnet werden, wendet sich der türkische Bildungsminister Reşit Galip an die Wissenschaftler.
Wir haben heute einen Fehler korrigiert. Als wir vor 500 Jahren Istanbul eroberten, flüchteten die hellen Köpfe des Byzanz nach Italien und ermöglichten dort die Erneuerungen der Renaissance. Jetzt muss die Türkei erneuert werden. Bringen Sie Ihr Wissen und zeigen Sie unserer Jugend den richtigen Weg.
Kaum einer der Emigranten spricht Türkisch.
Mein Vater hatte ja in seinem Vertrag stehen, dass er innerhalb von 3 Jahren Türkisch lernen sollte und dann seine Vorlesungen auf Türkisch halten. Und da hat er sich auch sehr bemüht und nach 2,5 Jahren hat er dann gemerkt, dass seine Übersetzerin seine Sätze eigentlich sehr verkürzt hat und das hat ihn geärgert und dann hat er gesagt, dann mache ich das lieber alleine.
Während Georg Rode mit Hilfe seiner Assistenten an einer lateinischen Grammatik in türkischer Sprache arbeitet, leistet Ernst Reuter wichtige Hilfe beim Aufbau eines öffentlichen Verkehrssystems. Außerdem unterrichtet er Kommunalpolitik und Städtebau. Wenn man das gesammelte Wissen betrachtet, das hier von einem Land ins andere gewechselt ist, wird klar, welch wichtige Rolle die deutschen Experten in der Türkei spielen. Die Kulturhistorikerin Christine Fischer-Defoy hat viel dafür getan, dieses fast vergessene Kapitel der deutsch-türkischen Geschichte in der Öffentlichkeit bekannt zu machen.
Also es ist schon irgendwie ein einmaliger, denke ich, in der Wissenschaftsgeschichte einmaliger Transfer von Wissenschaftlern von einem Land in ein anderes. Es war im Grunde die Crème der Moderne der Weimarer Republik in allen Bereichen, in den Wissenschaften, in den Künsten, die auf diese Weise aus dem Land getrieben wurde und die dann eben in der Türkei eine neue Chance gefunden hat.
Doch der große Einfluss der von ihnen aus dem Land gejagten Wissenschaftler und Experten ist den Nationalsozialisten ein Dorn im Auge. Also suchen sie nach Möglichkeiten, den Vertriebenen noch im Ausland zu schaden. Die einzigen Papiere der Flüchtlinge sind ihre deutschen Pässe, die nur die deutsche Botschaft verlängern kann. Wird, wie insbesondere bei den jüdischen Emigranten, der Verlängerungsstempel verweigert, sind die Flüchtlinge staatenlos. Das Schicksal der Staatenlosen hat in Form des Begriffs heimatlos, geschrieben HAYMATLOZ, sogar in der türkischen Sprache Spuren hinterlassen.
Caroline Kleinert über das Leben und Wirken deutsch-jüdischer Wissenschaftler in der Türkei während der Nazi-Herrschaft. Noch einmal Professor Kader Kunuk, Direktorin des Instituts für Touristik an der Universität Duisburg-Essen. Jetzt haben wir gehört, das war ein herber Verlust für die Eliten im Hitler-Deutschland. Mit dem Brain Drain 1933 verstummten auch die kritischen, unabhängigen Stimmen im Nazi-Deutschland. Das bedeutete einen Zuwachs an Vertretern der geistigen Elite in anderen Ländern, USA, Großbritannien, aber auch eben Türkei. Wie wurden Sie dort aufgenommen?
Das ist natürlich ein sehr interessantes Kapitel der türkischen Geschichte, denn man kann sich eigentlich die Modernisierung von Universitäten und die Brücke vom Osmanischen Reich zur Türkei gar nicht ohne die Emigration der deutschen Sozialisten und der deutschen Juden ab 1933 vorstellen. Und wenn man sich vorstellt, dass die Disziplinen wie zum Beispiel Philologie oder Psychologie vor 1933 gar nicht existierten, kann man sich vorstellen, was für einen Einfluss all die Philologen, Psychologen, Mediziner, Geistes- und Sozialwissenschaftler gehabt haben. Die Philosophie wurde zum Beispiel neu gegründet an der Istanbuler Universität durch die Emigranten, die dann die nächste Generation von türkischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auch ausgebildet hat. Also eigentlich ist die ganze säkulare Grundlage der Wissenschaften ohne die Emigration überhaupt nicht vorstellbar. Und deswegen ist es wichtig, an diese Tradition heute noch anzuknüpfen.
Die Istanbuler Universität wurde ja genau in dieser Zeit von Hitlers Machtantritt auch gegründet. Sie sagen, Säkularisierung war ein wichtiges Stichwort, Modernisierung der Universitäten. Wie nachhaltig konnten denn die Exilwissenschaftler oder haben die Exilwissenschaftler und Künstler die Türkei verändert?
Bevor ich auf die Nachhaltigkeit eingehe, vielleicht sollte man auch bedenken, dass die Immigranten selbst auch kritisch gegenüber den Modernisierungsbewegungen in der Türkei standen. Sie haben also nicht alles unterschrieben, was die türkische Regierung damals in ihren Reformen umsetzen wollten, sondern haben in dem Rahmen versucht, ihrer eigenen Überzeugung noch treu zu bleiben, waren aber, das wurde ja auch eben gerade noch erwähnt, durch ihre dreijährigen Verträge und übrigens einen Passus, der ihnen nicht erlaubte, öffentlich Kritik auszuüben, auch darin begrenzt, wie sie mit dem
Jetzt müssen wir, glaube ich, kurz, entweder versuchen Sie vielleicht ganz ruhig zu sitzen. Wir haben ein Problem mit der Leitung, es knarzt sehr. Ich weiß nicht, ob es ein Kabel ist, es ist eigentlich ein Festnetz. Jetzt fehlt uns der letzte Teil des Satzes. Also die Frage war ja, wie nachhaltig waren diese Veränderungen?
Die Veränderungen waren sehr nachhaltig, weil letztendlich die Disziplinen, die 1933 als Folge der Emigration auch gegründet wurden, bis heute noch fortbestehen. So zum Beispiel die Soziologie oder die Philologie, die ohne die emigrierten Wissenschaftler aus Deutschland gar nicht vorstellbar wären. Also es geht nicht nur um die säkulare Grundlage der Wissenschaften an sich und die Zurückstellung oder die Ausgrenzung religiöser Vorstellungen aus den Wissenschaften, sondern insgesamt um ein Verständnis von Wissenschaft.
Mhm. Kann man denn sich das so vorstellen, dass die Türkei-Deutschen wirklich eine Gemeinschaft waren?
Die Deutschen in der Türkei, meinen Sie? Nein, mhm. Die waren keine Gemeinschaft. Denn es gab letztendlich deutsche Auswanderer, die schon in Konstantinopel seit mehr als einer oder zwei Generationen schon lebten, aufgrund der guten osmanisch-deutschen Beziehungen Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, gab es eine sogenannte deutsche Kolonie in Istanbul, in Konstantinopel. Und die brach zwar etwas ab nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, aber Teile dieser sogenannten deutschen Kolonie bestand auch in den 30er Jahren noch fort. Und gerade diese Gemeinschaft war sehr konservativ bis nationalsozialistisch geprägt, sodass es natürlich zu Konflikten kam, als die deutschen Emigranten in der Türkei versuchten, an die deutsche Gemeinde anzuknüpfen. Beispielsweise wurde auf der deutschen Schule in Istanbul in den 30er Jahren wurden die jüdischen Schüler ausgegrenzt und mussten die Schule wechseln. Das zeigt natürlich, wie polarisiert die deutsche Immigrationsgemeinschaft in Konstantinopel vor allem war.
Das heißt, wenn man dorthin floh in die Türkei, war man keineswegs sicher.
Man war keineswegs sicher, weil die Türkei letztendlich sich auch nach Ausbruch des Krieges bis 1945 nicht gegen Deutschland stellte und nicht am Krieg teilnahm. Sie versuchte, sich neutral zu verhalten und war auch offen gegenüber der Anstellung von nationalsozialistisch geprägten Wissenschaftlern an türkischen Universitäten. Man hat sich praktisch bedient an dem, was aus Europa in die Türkei kam. Das hieß dann tatsächlich, dass das Reichsministerium für Bildung und Wissenschaft nationalsozialistische Wissenschaftler an die türkischen Universitäten entsenden konnte, die dann praktisch als Agenten auch Berichte nach Berlin geschickt haben, in denen beschrieben wurde, wie die jüdischen Emigranten die türkischen Universitäten beeinflussen. Und man versuchte, das einzugrenzen. Das heißt, die Emigranten selber waren sich nicht sicher. Viele wurden staatenlos, das muss man auch bedenken. Einige wurden sogar 1944, wenn ich mich richtig erinnere, 1945, gegen Ende des Krieges in kleine türkische Städte geschickt. Es waren sogenannte Lager, weil man damit rechnete, dass sich die Kriegssituation noch verstärken würde. Und wenn es deutsche Staatsangehörigkeiten waren, dann wurden sie tatsächlich als Feinde betrachtet. Die Staatenlosen hatten es etwas einfacher.
Ein Blick zurück und in die andere Richtung. Deutsche in der Türkei in den 30er Jahren. Herzlichen Dank, Professor Kader Konuk, Direktorin des Instituts für Turkistik an der Universität Duisburg-Essen. Staatsbesuch im Exil. Willkommen in der anderen Türkei, der Tag in HR2 Kultur. Er ist einer von vielen Journalisten, die in der Türkei ihren Job verloren. Jetzt schreibt Bülent Mumay unter anderem für die FAZ. Noch einmal ein Ausschnitt aus seinen Beschreibungen, in denen er unter dem Titel Brief aus Istanbul mit Befremden über die Veränderungen in seinem Heimatland schreibt.
Das Osmanische Reich, auf dessen Trümmern die Republik errichtet wurde, geistert noch vielerorts herum. Es wäre ja auch unklug zu erwarten, dass die Spuren eines Weltreichs, das länger als 600 Jahre Bestand hatte, vollkommen verschwinden. Die Osmanen verfolgten die Politik der territorialen Ausdehnung und drückten allen eroberten Gebieten ihren Stempel auf. Diese Tradition versüßt noch heute die Träume unserer Politiker. Nicht etwa, weil sie neue Territorien erobert hätten oder erobern wollten. Vielmehr geht es ihnen kaum an der Macht darum, das Gebiet, in dem wir seit Jahrhunderten leben, neu zu prägen.
Man wird sie mit Vorhaben in Erinnerung behalten, die anmuten, als sollte damit die osmanische Eroberungstradition fortgesetzt werden. Sie wollen mit dem Bau gigantischer Brücken, Staudämme und Gebäude gleich phallischen Symbolen in die Geschichte eingehen. Es wird ihnen sonderbar vorkommen, aber in der Türkei bleibt eine Regierung mit solcherlei Investitionen im Gedächtnis, nicht etwa damit, ein Klima der Freiheit und des Wohlstands geschaffen zu haben. Recep Tayyip Erdogan ist zweifelsohne der Politiker, der die Sache mit dem Stempelaufdrücken ernster nimmt als alle anderen. Als Istanbuler Bürgermeister liebt er es, seine Unterschrift unter die gewöhnlichsten Vorhaben zu setzen. Beim Bau einer Straßenunterführung oder der Erneuerung einer Bushaltestelle ließ er unbedingt vermerken, das Werk sei in seiner Amtszeit vollbracht worden. Diese Attitüde hat sich auf Erdogans Weg vom Bürgermeister zum Alleinherrscher über die Türkei nicht geändert. Immer will er von allem das Größte. Missverstehen Sie mich nicht, es geht nicht um große Leistungen in Bereichen wie Bildung, Wissenschaft oder Kunst. Erdogan brüstet sich vielmehr damit, das größte Gefängnis und das größte Gerichtsgebäude Europas errichtet zu haben. Gerechtigkeit sollte dabei nicht herauskommen. Es dauerte gerade einmal 16 Jahre, bis uns das klar wurde.
Noch ein Brief aus Istanbul von Bülent Mumay, türkischer Journalist, der auf Druck der türkischen Regierung seinen Job in der Türkei verloren hat. Wie sicher sind die Geflohenen jetzt hier vor Erdogans Einfluss? Einen Tag vor seinem Besuch in Deutschland wollen wir auch darauf schauen, HR2 der Tag. Über die Organisationen, die auf deutschem Boden unter türkischer Führung agieren, sprechen wir gleich. Noch viel direkter geht türkische Einflussnahme jetzt aber digital mit einer neuen App.
Da haben sie eine Maske, also Name, Vorname, die Telefonnummer.
Der Journalist Kamil Taylan beschreibt die App der Zentralbehörde der türkischen Polizei. Er hat sich intensiv mit ihr auseinandergesetzt. Die App kann sich jeder in den App-Stores herunterladen und zum Beispiel Regierungskritiker direkt an die türkische Cyberpolizei melden. Taylan ist sich sicher, man erfährt von der Anzeige erst, wenn es zu spät ist.
Erst wenn das Verfahren eröffnet wird, also erst wenn man über die türkische Grenze marschiert ist, dann erfährt man, dass man ein Verfahren hat.
Gegen Murat zum Beispiel läuft so ein Verfahren. Wir treffen den kurdischen Flüchtling bei seinem Anwalt. Er hat Angst, wieder in die Türkei zurückzumüssen. Auf Facebook hatte er den türkischen Staatspräsidenten Erdogan beleidigt. Das blieb nicht unbemerkt. Der Mann, der ihn anzeigte, schrieb ihm diese Nachricht aufs Handy.
Ich habe dich angezeigt. Wenn du das nächste Mal in die Türkei reist, gibt es für dich keine Rettung. Du wirst entweder festgenommen oder dir wird was zustoßen.
Der türkische Staatspräsident Erdogan selbst ruft seine Bevölkerung dazu auf, mögliche Fehlentwicklungen, wie er sie nennt, zu melden. Etwa hier bei einer Pressekonferenz im türkischen Fernsehen.
Wo auch immer unser Volk ist, wenn einer mitbekommt, dass sich jemand falsch benimmt, soll er unsere Sicherheitskräfte benachrichtigen. Das erleichtert uns die Arbeit. Das sollten Sie nicht als Spionage verstehen. Das ist eine der wichtigsten Säulen, auf denen unser Geheimdienst steht. Es ist sogar die wichtigste überhaupt. Unsere Informanten aus der Bevölkerung.
Weil er Erdogans Forderung nach Hinweisen aus der Bevölkerung für so wichtig erachtet, hat der Vertrauensanwalt des türkischen Generalkonsuls in München, Serdar Altuntas, die App mit auf den Weg gebracht. Sie sei notwendig, sagt Altuntas.
Das kann nicht sein, dass hier in Deutschland jemand für die PKK, das ist die Terrororganisation, Propaganda macht und die Türkei kriegt davon gar nichts mit. Ja, das war eigentlich meine Intention und es wurde halt jetzt im Rahmen einer Gesetzgebung so umgebaut, dass man jetzt in der Türkei auch von überall aus der Welt aus eine Strafanzeige machen kann.
Die Kommentare im App Store zu der App der IGM, also der türkischen Polizei, sind überschwänglich. Endlich, heißt es da immer wieder, könne man diese Vaterlandsverräter auch von Deutschland aus anzeigen. Kopfschütteln beim langjährigen Geheimdienstexperten Erich Schmidt-Ehnbohm. Für ihn ist die App ein Mittel zur Denunziation.
Diese App der türkischen Polizei ist nichts anderes als eine digitale Gestapo-Methode, mit der fanatische, nationalbewusste Türken aufgestachelt werden sollen, jeden erdenklich möglichen Gegner Erdogans ans Messer zu liefern, seinem Repressionssystem auszusetzen.
Und Schmidt-Ehnbohm sieht den Tatbestand der Spitzeltätigkeit erfüllt. Ein schwerer Verstoß gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Damit erlischt seiner Meinung nach das Aufenthaltsrecht der Türken, die diese App in Deutschland benutzen.
Filiz Kükrikol über die neue international verfügbare App der türkischen Polizei. Regimegegner anzeigen mit einem Klick. Darin schon gehört der Journalist Kamil Taylan, der seit vielen Jahren die Aktivitäten der türkischen Regierung auf deutschem Boden beobachtet. Guten Tag, Kamil Taylan.
Guten Tag.
Die Digitalisierung bietet jetzt die unmittelbare Möglichkeit, für das Erdogan-Regime Einfluss zu nehmen. Türkische Verbände sind aber schon viel länger analog auch auf deutschem Boden aktiv. Zum Beispiel die umstrittene DİTİB, Türkisch-Islamische Union, der Anstalt für Religion. Muss man auch bei diesen oder anderen türkischen Organisationen fürchten, dass Regimekritiker in Deutschland ausgespäht werden?
Ja, die werden dazu aufgefordert sogar. Also ich hatte mal ein Foto gemacht, kurz nach dem Militärputsch, also in Anführungszeichen, also nach seinem eigenen Putsch eigentlich, von Herrn Erdogan in einer Moschee in Hessen, hatte ich ein Foto gemacht, da stand ein großes Bild von Erdogan drauf, darunter eine Telefonnummer in der Türkei und eine Telefonnummer in Frankfurt. Und da wurden die gutgläubigen Menschen aufgefordert, zu denunzieren, wer zum Beispiel damals war sehr aktiv, der zur Gülen-Bewegung gehörte, wer zu PKK, mit PKK sympathisiert, wer zu anderen linken und rechten Organisationen sich zugehörig fühlt, die sollten alle gemeldet werden. Das hat man dann später, so nach einem Jahr, anderthalb Jahren sehr modernisiert und das ist jetzt die erwähnte App. Und da kann man ohne weiteres jeden anzeigen, mehrere Sachen, da können Sie auch Fotos schicken, Unterlagen schicken, Zeitungsartikel schicken. Also wenn der Kollege Mumay hier einen Artikel schreibt, dann kann der eine dann den Artikel fotokopieren und schicken. Das kann man alles machen. Oder wenn, wie ja, Sie haben gehört, die kommt auch aus Frankfurt, Frau Erdogan, einen Vortrag hält, da kann man auch eine Videoaufnahme machen und zuschicken.
Das ist die App. Das, was Sie eben erzählt haben, ist in den Räumen von DİTİB zu sehen gewesen. DİTİB ist ein eingetragener Verein, der direkt dem Präsidium für religiöse Angelegenheit der Türkei unterstellt ist. Hauptsitz Köln, dort, wo Erdogan am Samstag wohl die Moschee besucht und eröffnet. DİTİB widerspricht aber immer wieder Vorwürfen, ein langer Arm Erdogans zu sein. Wie geht das bei der Struktur, dass man DİTİB glaubt und zum Beispiel auch die hessische Landesregierung mit DİTİB zusammenarbeitet für den islamischen Religionsunterricht?
Also wenn DİTİB sich erklärt, sie hätten mit Erdogan nichts zu tun, dann müssen sie ihre eigenen Statuten mal lesen. DİTİB gehört eine Unterorganisation der sogenannten Diyanet in der Türkei, also der Religionsbehörde. In der Türkei ist die Religion staatlich organisiert, der Islam ist staatlich organisiert. Jeder Imam in jeder Moschee ist ein Staatsbeamter und da gibt es Zehntausende. Und alleine in Deutschland gibt es etwas über 1000. Das sind alles Staatsbeamte und das ist ganz genau organisiert. Und DİTİB gehört zu dieser Diyanet. Und der Vorsitzende der Diyanet war bis vor 6 Monaten der Ministerpräsident. Den hat man jetzt abgeschafft. Jetzt ist der Herr Erdogan persönlich. Also Herr Erdogan wird in Köln seine eigene Moschee einweihen. Und in dieser Organisation gibt es Statuten und der Vorsitzende der DİTİB ist ein Botschaftsrat der Türkischen Republik und ist sehr eng mit Ankara, nicht eng, der ist von Ankara, wird es befohlen und andere Befehle können Sie ihm gar nicht entgegennehmen. Sie können gar nicht unabhängig sein, wenn Sie das wollten.
Aber das heißt, dass die Zusammenarbeit mit dem für den islamischen Religionsunterricht zum Beispiel hier in Hessen auch kritisch zu sehen ist?
Ja, sicher, das wissen die auch, die regierende schwarz-grüne Regierung. Und die haben seit ungefähr 2 Jahren ein Gutachten nach dem anderen geholt. Alle Gutachten sind, ich habe einige lesen können, sind sehr negativ ausgefallen, die genau das sagen, was ich eben gesagt habe. Aber jetzt haben wir noch in 4 Wochen bis zu den Wahlen, da wird sowieso nichts passieren. Aber danach muss die Landesregierung eine Entscheidung fällen. Die DİTİB kann sich nicht loslösen von der Türkei. Also es müsste eine neue Struktur aufgebaut werden, was weiß ich, ein neuer deutscher Islam, wie das gehen soll, weiß ich auch nicht. Aber auf jeden Fall ist das fast an der Grenze zum Verfassungsverstoß, wenn der türkische Staat den Religionsunterricht in Deutschland organisiert.
Jetzt ist Stichwort Verfassungsverstoß eine andere Organisation, die auch schon lange auf deutschem Boden agiert, die UETD, die Union Europäisch-Türkischer Demokraten, Hauptsitz ebenfalls in Köln, wird auch vom Verfassungsschutz beobachtet. Die haben unter anderem die Großveranstaltung für Erdogan seinerzeit auch organisiert. Warum ist das auf deutschem Boden möglich?
dass die verfolgt werden.
Nee, dass sie aktiv sind im Sinne der AKP oder ja, DTIP so eng mit Erdogan zusammen?
Ja, gut, es leben fast 4 Millionen Türken hier, also türkischstämmige, sage ich mal, oder Deutsch-Türken oder Türkendeutsche. Und deshalb ist das ganz normal, dass sie sich auch für die türkische Politik interessieren. Und 1,4 Millionen von denen haben auch einen deutschen Pass in der Tasche. Deshalb hat Erdogan auf der einen Seite Interesse, dass sie sich organisieren. Auf der anderen Seite wollen sie ja die deutschen Parteien, von denen auch die Stimmen erhalten, auch nicht so sehr mit denen sich anlegen. Und dass die OETT verfolgt wird, das hängt damit zusammen, dass sie in den letzten 2 Jahren sich sehr eng mit den sogenannten Schlägertruppen der Osmanen Germania angeschlossen haben, was jetzt verboten wurde. Und dadurch, da gab es richtige Verbindungen und die haben sich auf Veranstaltungen unterstützt. Und deshalb wurden sie vom Verfassungsschutz beobachtet und werden sie noch beobachtet. OETD ist im Verhältnis zu DITIB eine ganz kleine Organisation. Also in Hessen zum Beispiel, wenn Sie Ihre Internetseite aufschlagen, da finden Sie, der letzte Eintrag ist aus dem Jahr 2014 oder 15. Mhm. Die sind nicht so aktiv.
Okay, aber man merkt, es geht um verschiedene Interessen. Es geht um Wähler von Erdogan und es geht eben auch um Wähler, die in Deutschland wählen. Und es gibt viele lange Arme Erdogans. Kamil Taylan, vielen Dank. Staatsbesuch im Exil, willkommen in der anderen Türkei, der Tag in HR2 Kultur. Noch einmal Bülent Umay.
Erdogan gibt dem Land seine Farbe. Und zwar nicht im übertragenen Sinne. Nein, buchstäblich macht er seine Lieblingsfarbe zur Farbe des Landes. Merkwürdig, nicht wahr? Lassen Sie mich erzählen, wie Türkis zur sakralen Farbe wurde. Das Wort für den Farbton zwischen Blau und Grün stammt von dem französischen Wort für Türkisch, Turquoise. Manche Quellen bezeichnen Türkis als die Farbe der Türken. Doch im Mittleren Osten und in Asien ist sie historisch für zahlreiche Völker von Bedeutung. Dass die Türkei seit ein paar Jahren regelrecht türkis gestrichen wird, hat damit nichts zu tun. Türkis hat schrittweise die türkische Nationalfarbe Rot ersetzt, weil Erdogan sie gewissermaßen heilig sprach. Türkis ist unsere Nationalfarbe. Am Anfang wich das Rot im staatlichen Protokoll dem Türkis. Über Nacht wurden die Uniformen der Polizisten, die wichtige Einrichtungen wie das Parlament und den Amtssitz des Präsidenten bewachen, türkis. Ebenso wechselten auf den Fluren des Parlaments und die vor ausländischen Staatsgästen ausgerollten Teppiche zu Erdogans Farbe. An die Parlamentsabgeordneten verteilte Kalender, Planer, Notizhefte sind auch nicht mehr rot. Sogar das vom Parlament gedruckte Büchlein mit der Verfassung ist türkis. Glauben Sie nicht, der Wandel beträfe nur das Staatsprotokoll. Auch die vor einigen Jahren in Dienst gestellten Expresszüge wurden türkis lackiert. Die seit eh und je rot-weißen Trikots der türkischen Fußballnationalmannschaft sind jetzt türkis. Die Uniformen der städtischen Angestellten in Istanbul, wo Erdogan einst Bürgermeister war, sind türkis. Selbst die der Parkplatzwächter. Je weiter wir uns von der Demokratie entfernen, umso mehr Farben gehen uns verloren. Unter Erdogan gibt es von allem nur noch eine. Eine Nation, eine Fahne, ein Land, ein Staat, lässt Erdogan bei Kundgebungen die Menge skandieren. Jetzt gesellt sich noch eine Farbe dazu.
Noch einmal Bülent Mumay war das. Jetzt haben wir schon einiges gehört über das Deutschland, in das Erdogan morgen reist, in das Land, wo viele von ihm in der Türkei verfolgte Wissenschaftler, Schriftsteller, Intellektuelle Zuflucht suchen und finden und es, wie gehört, Bemühungen gibt, dass sie hier auch leben und arbeiten können. Wenn er am Samstag nach Köln kommt, dann warten dort aber auch andere, die lange schon hier lebenden Deutsch-Türken. Erkan Arikan, Leiter der türkischen Redaktion bei WDR Cosmo, guten Tag.
Ich grüße Sie, Frau Fuhrmann. Hallo.
Wie beliebt ist denn Erdogan bei den Kölner Deutsch-Türken?
Also man muss schon sagen, dass wenn man sich die Wahlergebnisse jetzt im Juni anschaut, dass Erdogan in Köln sehr beliebt ist. Er hat dort weit über 60-70% an Stimmen bekommen von den dort lebenden türkeistämmigen Menschen. Also ich glaube schon, dass eine sehr große Mehrheit auf Erdogan dort warten wird.
Jetzt wird ja immer gerne gesprochen von einer Community der Deutsch-Türken. Ist das eine unzulässige Verallgemeinerung?
Ich würde sagen ja, denn diese Community ist äußerst heterogen. Wir haben unter der türkeistämmigen Community nicht nur, ich sage bewusst türkeistämmigen, wir müssen unter denen auch Kurden subsumieren, Atheisten, Sunniten, Schiiten. Das heißt, wir sind in der türkeistämmigen Community dermaßen auseinandergeflochten mittlerweile, dass da überhaupt gar keine Gemeinschaft in der Art und Weise vorhanden ist. Man müsste eigentlich denken, dass in der Diaspora Menschen sich gemeinsam finden und zueinander finden, aber dies ist gerade bei den türkeistämmigen Menschen leider nicht der Fall.
Das heißt auch unterschiedlich und heterogen in den politischen Ansichten?
Definitiv. Wir haben in den letzten Jahren erst recht nach dem versuchten Putsch 2016 erlebt, dass auch frühere Freunde miteinander jetzt nicht mehr reden. Der eine sagt, du bist Gülen-Anhänger, du bist Erdogan-Anhänger. Und was noch viel schlimmer ist, dass mittlerweile auf den Schulhöfen, in den Schulen, Jungen und Mädchen, die oder Teenager, sage ich jetzt mal, die miteinander gespielt haben oder die miteinander gelernt haben, mittlerweile auch überhaupt gar keinen Kontakt mehr pflegen, denn ihre Eltern haben es ihnen schlichtweg verboten. Denn der Erdogan-Anhänger sagt, nein, ich will nicht, dass du mit diesem Jungen spielst, denn seine Eltern sind Gülen-Anhänger. Und der Gülen-Anhänger sagt, du lass mal lieber mit dem Jungen, denn es kann sein, dass der uns denunziert und wir dann vielleicht nicht mehr in die Türkei einreisen können.
Das heißt, es geht jetzt gar nicht mehr, was ja auch lange thematisiert wurde, darum, dass der türkisch-kurdische Konflikt auch auf Deutschlands Straßen ausgetragen wird, sondern es gibt noch viele andere Fronten, die im Moment in der Community oder durch die Community gehen.
Die wird sogar noch verstärkt. Ich glaube, die türkisch-kurdische Problematik, die wir jetzt in den letzten Jahren, Jahrzehnten erlebt haben, die ist natürlich immer noch da. Das schwelt immer noch, was sehr schade ist. Aber auch, wie ich gerade schon sagte, die Inner-Community-Streitigkeiten zwischen den sunnitischen türkischen Fronten werden auch immer größer. Lassen Sie mich das Beispiel noch vor anderthalb Jahren sagen, dass zum Beispiel Kulturvereine der Gülen-Bewegung massiv also mit Steinen beworfen oder auch Einrichtungen beschmiert worden sind oder Mitglieder gegenseitig körperlich verletzt wurden regelrecht. Das ist alles schon da und das haben wir auch und das ist ein Umstand, der uns, ich sage jetzt mal uns persönlich in der türkeistämmigen Community sehr, sehr traurig macht.
Gibt es denn da auch Kontakte in dieser türkeistämmigen Community in Deutschland zu den neuen, ich sag mal aktuell oder in den letzten Monaten gekommenen Exiltürken?
Ich habe versucht, das zu beobachten.
Das ist jetzt die Leitung, die auch noch weg ist an der Stelle. Das ist sehr, sehr schade. Es gibt wohl wenig Kontakte, wie mir Ari Erkan Erkan vor der Sendung erzählte. Es ist eine andere Gruppierung, die nicht so sehr in die Kölner Deutsch-Türken-Community hineinwirkt. Am Samstag wird Erdogan in Köln dann die DİTİB-Moschee, die Zentralmoschee der DİTİB, eröffnen. Es ist im Moment noch sehr unklar, was genau dort dann passieren wird. Es gibt Aufrufe, sollen die Deutsch-Türken aus ganz Deutschland anreisen. Aber es weiß niemand so richtig, was dort passieren wird. Das wird am Samstagmittag erst klar werden. Erkan Arikan, Leiter der türkischen Redaktion bei WDR Cosmo, leider ist die Leitung weg. Ganz herzlichen Dank trotzdem. Und das war der Tag für heute mit einigen Leitungsschwierigkeiten. Leider. Willkommen in der anderen Türkei, haben wir dem türkischen Präsidenten entgegengerufen. Morgen kommt er auf Staatsbesuch zuerst nach Berlin, dann nach Köln. Vieles bei seinem Besuch ist noch offen. Wer zum Beispiel beim Staatsbankett wie Angela Merkel alles fehlen wird und was genau in Köln passiert. Sicher allerdings kann man sein, dass Erdogan sich nicht mit den aus seinem Land nach Deutschland geflohenen Eliten beschäftigen wird. Das tut, wenn, sein Geheimdienst. Ein anderer wichtiger deutsch-türkischer Termin steht übrigens morgen auch an. Den haben wir jetzt mal außen vor gelassen. In der Schweiz fällt die Entscheidung, wer 2024 die Fußball-EM ausrichten darf, Deutschland oder die Türkei. Neben der Entscheidung für ein der Länder geht es auch um einen Präsidenten, dieses Mal aber um den des DFB. Reinhard Grindel wird sich bei einer Entscheidung gegen Deutschland wohl kaum halten können. Morgen Nachmittag werden wir darüber Gewissheit haben. Da ist der türkische Präsident Erdogan noch mit seiner Anreise beschäftigt. Uns können Sie wie immer nachhören unter hr2.de oder in der ARD Audiothek finden Sie uns auch unter der Tag hr2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.